Ja, an Erntedank sollten wir uns nochmal intensiver Gedanken darüber machen, für was wir eigentlich alles dankbar sein können. Und ich glaube, dass die Sachen, die für uns selbstverständlich erscheinen, dass die Sachen sind, die am meisten Dank gebührt eigentlich. Zum Beispiel, dass wir ein warmes Bett zum Schlafen haben, dass wir genug zu essen haben, dass wir mindestens jeden Sonntag Gemeinschaft mit anderen Christen haben können, dass die Sonne jeden Tag aufgeht, dass sie uns einen neuen Tag bereitet. Und eigentlich könnten wir, wenn man es ganz genau nimmt, eine ganze Bibliothek mit Inhalt also aufbauen, für was wir alles dankbar sein können. In Amerika wurde an Thanksgiving eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, wie es mit der Tugend der Dankbarkeit bei jungen Leuten besteht. Eine Umfrage unter Eltern 4- bis 10-jähriger Kinder ergab, 4 von 5 der Befragten schätzen ihre Kinder als undankbar und egoistisch ein. Dabei sind 3/4 der Familien bemüht, ihre Kindern Dankbarkeit anzuerziehen. Es ist oft zu beobachten, dass Menschen, die eher weniger zu danken haben, mehr dankbar sind und umgekehrt. Viele Menschen bringen Gott somit in eine Zwickmühle. Wenn er uns reich beschenkt, dann werden wir oft bequem, manchmal vielleicht sogar hochmutig oder wagen es vielleicht sogar zu sagen, mir geht es so gut, ich brauche doch eigentlich gar keinen Gott. Und wenn er das Gegenteil tut, dann sagen wir solche Sachen wie, warum geht es den anderen besser als mir? Warum vergönnt Gott mir nichts? Oder manche sagen dann vielleicht sogar, wenn es mir so geht und ein Gott der Liebe ist, so ist, dann möchte ich mit so einem Gott nichts zu tun haben. Als Menschen, die an einen Schöpfer glauben, dürfen wir für vieles dankbar sein. Dankbar dafür, dass wir hier auf diesem Planeten leben dürfen, dass alles für uns geschaffen ist, wie man hier zum Beispiel sieht. Und als wiedergeborene Christen dürfen wir dankbar sein, dass wir durch Jesus Christus ewiges Leben haben, das niemals aufhört, obwohl wir eigentlich genau das Gegenteil verdient haben. Und das ist ein Geschenk, das nicht nur Geld gekostet hat, sondern kostbares Blut gekostet hat. Für dieses Geschenk hat sich Jesus für uns einst unwürdigen Menschen verspotten lassen, anspucken lassen, verprügeln lassen, von seiner eigenen Schöpfung schlachten lassen. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich bei so einem Geschenk, das nicht mal in unserer Fantasie übertroffen werden kann, das nicht einfach nur bei einem Danke belassen. Wir sollten nicht nur Danke sagen, sondern uns wirklich überlegen, was macht Gott wirklich Freude? Aber Gott macht es nur Freude, wenn er das Motiv ist. Jesus differenziert in der Bibel ganz klar, dass es für ihn nichts bedeutet, wenn er selbst nicht das Motiv dahinter ist. Zum Beispiel Matthäus 6, Verse 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Und 600 Jahre nach Christus hat sich eine Religion entwickelt, die genau solche Gesetzmäßigkeiten unterstützen. Die sagen, ja, zum Beispiel wir fasten, also es ist nur ein Beispiel, aber wir fasten, aber damit andere sehen, dass wir fasten und dass die das wissen. Und wir machen das für die Menschen und für die Regeln, aber nicht für Gott. Und somit hat es seinen Hauptzweck damit verfehlt. Und Jesus macht hier halt wieder innerhalb von 2 Versen den ganzen Regelkatalog anderer Religionen zunichte. Jesus ist in jedem erdenklichen Punkt jeder Ideologie auf diesem Planeten unendlich und maßlos überlegen. Und Jesus sagt ganz klar und begründet, dass ihm nichts alles Ehre erweist, auch wenn es sich noch so heilig anfühlt. Das können wir zum Beispiel in Jesaja 58, Verse 1 bis 11 nachlesen. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte deinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lässt und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allen Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Amen. Anhand dieser Verse sieht man schon mal ziemlich viel, womit man Gott wirklich Ehre machen kann. Aber was löst im Himmel eine Party aus? Wer weiß es? Ja, so ist es, genau. Das können wir in Lukas, Verse 5 bis 11 nachlesen. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, wie sehr freut sich Jesus Christus darüber, wenn wir den anderen Leuten, die ihn noch nicht kennen, von ihm erzählen. Wir machen für so viel Werbung, für ein Urlaubsziel, für einen Spielfilm, für irgendeinen Joghurt, der die Darmtätigkeit anregt, für jeden Blödsinn. Aber für Jesus, durch den das alles nicht mal wäre, da schweigen wir plötzlich oftmals aus Menschenfurcht. Warum könnte Jesus, oder was könnte ein Grund dafür sein, dass Jesus einen Zöllner in sein Team aufgenommen hat? Ich weiß es zwar nicht, aber es könnte vielleicht ein Grund sein, weil er, wenn auch im negativen Sinne, eine Mission durchgeführt hat und es ihn nicht gejuckt hat, was die anderen Menschen über ihn gedacht haben. Wer mitlesen will, Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Menschenfurcht blockiert so viel Gutes, aber dazu müssen wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Der Heilige Geist ist der liebevolle Impuls, der uns sagt, erzähl diesen Menschen von der Liebe Gottes. Und das, was danach kommt, das sind bloß wieder unsere egozentrischen Gedanken. Was ist, wenn derjenige mich verspottet, wenn er mich auslacht, wenn er das anderen weitererzählt und sagt, er glaubt an Jesus und wie kann man denn sowas glauben? Dann stellen wir unsere Gemütlichkeit wieder über das Reich Gottes. Was könnten Gründe dafür gewesen sein, dass Jesus Fischer als Jünger auserwählt hat? Erstens, als Fischer muss man geduldig sein. Die sind oft teilweise die ganze Nacht unterwegs gewesen, ohne überhaupt einen einzigen Fisch zu fangen. Da Dann müssen die nach jedem Fang das Netz instand halten, also immer wieder säubern und reinigen. Und so sollen wir Christen auch unseren Glauben immer wieder entfachen durch Bibellesen, Beten, Zeit mit anderen Christen verbringen, Lobpreisabende besuchen, zum Hauskreis gehen. Und ja, dann sind umso überzeugter wir selber uns darstellen vor den anderen Menschen, desto mehr Wirkung wird es zeigen. Dann wird das Netz nicht reißen, wenn wir selber stark im Glauben sind. Dann brauchen Fischer Mut und Risikobereitschaft und eine Beobachtungsgabe. Die müssen immer den Wind im Blick halten, die Strömung und das Verhalten der Fische. Und so sollen wir auch das Verhalten oder den Charakter, besser gesagt eine Beobachtungsgabe dafür haben, vom Charakter anderer Menschen. Zielstrebige Menschen ergreift es vielleicht mehr, wenn man ihnen davon erzählt, was Jesus einem positiv im Leben verändert hat. Emotionale Menschen ergreift vielleicht mehr die Liebe Gottes, die nur Jesus geben kann. Logikorientierte Menschen sind vielleicht eher darauf zu sprechen, dass es über Jesus über 25.000 Manuskripte gibt und 3.268 Prophezeiungen, die auch noch in der heutigen Zeit eintreffen. Und wenn man es einfach nicht schafft, einfach so anzufangen, über Jesus Christus zu reden, dann gibt es noch eine wunderbare Möglichkeit, und zwar, lass die Leute danach fragen. Lass sie dich fragen, wie geht das, dass du in schwierigen Situationen so ruhig bleiben kannst? Was hast du, was ich nicht habe? Warum bist du so lieb zu mir? Um das zu schaffen, brauchen wir nicht die Art der Liebe, die die Heiden untereinander haben, sondern Jesus setzt für uns einen ganz anderen Maßstab. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Okay, was heißt das jetzt für uns? Man kann sich zum Beispiel vorstellen, über was würde ich mich jetzt immens freuen? Wenn man sich zum Beispiel darüber freuen würde, dass ein Arbeitskollege, bevor man die Arbeit betritt, schon einen Kaffee bereitstellt für dich. Wenn einem das freuen würde, dann tun wir dasselbe für ihn einfach. So, und dann werden vielleicht Fragen kommen. Oder ein anderer Maßstab, den Jesus an uns hat, Matthäus 25, Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich glaube, wenn wir uns diesen Vers einprägen und umsetzen, dann werden garantiert Fragen kommen. Ich möchte uns heute dazu motivieren, erneut zu Gott zu sagen, Jesus, ich bin ein Sünder, danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Ich möchte dir, Herr Jesus, mein ganzes Leben hingeben. Ich möchte ein Werkzeug für dich sein. Ich möchte mich selbst klein machen für dich, egal was es kostet. Ich möchte dich bezeugen. Ich möchte meine Zeit für dich investieren. Ich will dich immer mehr kennenlernen. Lass den Heiligen Geist in mir wirken. Ich gehe ab jetzt aus meiner Komfortzone für dich her. Ich möchte mich an dein Wort halten. Ich möchte, dass dein Name groß wird. Ich möchte, dass dein Reich komme. Als Jesus uns gelehrt hat zu beten, dann hat er nicht mit dem Prinzip angefangen, unser tägliches Brot gib uns heute, unser tägliches Brot gib uns heute. So beten wir manchmal, dass wir nur Bitten an ihm haben. Aber er fängt ganz anders an. Er gibt uns das Prinzip und fängt an, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So möchte ich uns einfach motivieren, dass wir unsere irdischen Orientierung alle immer mehr zurückschrauben und uns nur noch auf den ausrichten, durch den hier das alles überhaupt ist und durch wen wir sind. Unsere Zeit auf Erden ist nichts im Gegensatz zu seiner Herrlichkeit. Gepriesen sei sein Name. Amen.